So, wir sollten noch einiges durchbringen, aber wir sind nicht unter Druck. Man kann einfach nicht alles sagen. Ich hoffe, dass das Blatt auch Anregung gibt für weitere Beschäftigung, auch wenn wir nicht jedes Wörtchen ausführlich behandeln können darauf. Nochmal was Ergänzendes zu 1. Timotheus 4, mit dem ganzen Problem der Gnosis und der höheren Erkenntnis und der damit verbundenen Ekstase. 11-mal wird im Neuen Testament gewarnt vor Unnüchternheit. Eine Stelle ist noch wichtig, 2. Timotheus 4. Bekanntlich hat ja Timotheus kein Problem mit Alkohol, denn er wollte ja lieber immer Wasser trinken, anstatt ein bisschen Wein für seinen Magen, als Medikament. Aber in 2. Timotheus 4, Vers 5, sagt Paulus, du aber sei nüchtern in allem. Leide Trübsal, tue das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Nüchtern in allem. Eine dieser 11 Stellen. Dann kommen noch 14 Stellen dazu über wachet. Oder? Wachzustand ist das Gegenteil von eingeschränktem Bewusstsein. Bei der Ekstase wird immer das Bewusstsein eingeschränkt. Ob das mit Drogen sei, ob das das sei oder das sei, immer. Nun, sei nüchtern in allem. Das griechische Wort Nepho wird in dem renommierten Griechisch-Wörterbuch von Walter Bauer so erklärt. Nepho bedeutet Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit. Nepho gleich. Abwesenheit von jeglicher seelischen und geistigen Trunkenheit. Also, sobald das Ekstatische aufkommt, ist das ein deutliches Element aus dem Heidentum. Aber das war ein Problem schon in der ganz frühen Kirche. Nun gehen wir weiter zu 2. Timotheus 3, Vers 1. Dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden, denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, ihre Kraft aber verleugnen, und von diesen wende dich weg. Jetzt haben wir eine klare Steigerung gegenüber 1. Timotheus 4. Spätere Zeiten, hier letzte Tage. Die Menschen werden hier charakterisiert mit 18 Punkten. So nebenbei gesagt, das ist 3 mal 6. Und 6, 6, 6 nach Offenbarung 13 hat schon seine besondere Endzeitbedeutung. Aber ohne dem zu viel Gewicht beizumessen, die Punkte sind interessant, weil wir sie verschiedene ganz genau wiederfinden in Römer 1, wo Paulus das Heidentum zu seiner Zeit beschreibt. Jetzt sagt er, in den letzten Tagen wird das so sein. Das macht deutlich, er spricht hier, was auch schon der Zusammenhang mit Kapitel 2 deutlich macht, nicht über die Entwicklung der Heiden, denn die waren schon damals so. Aber er spricht über die Entwicklung der Christenheit, des christlichen Zeugnisses. Und er sagt, in der Endzeit werden sie so entartet sein, dass wieder die alten Dinge aus dem Heidentum so voll zur Entfaltung kommen. Der erste Punkt ist Eigenliebe. In der Marktforschung sagt man, einer der wichtigsten Megatrends heute ist Selbstverliebtheit. Das ist der erste Punkt hier auf der Liste. Dann geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam. Wann sind Kinder den Eltern ungehorsam? Ja, wenn sie nicht mehr lernen, wie man folgen muss. Das müssen ja alle Kinder lernen und sie haben Zeit bis 20 etwa. Aber wenn man sie ihnen nicht mehr beibringt, ja gut. Mit Liebe und Geduld. Heillos, ohne natürliche Liebe. Das ist ein ganz interessantes Wort. Sehr bekannt, im Griechischen gibt es das Wort für freundschaftliche Liebe, Phileo, für die göttliche Liebe, Agapao, oder Agape, das Hauptwort. Dann gibt es Eros, was im Neuen Testament aber nicht vorkommt. Dann gibt es noch dieses Wort hier, natürliche Liebe. Aber hier negativ, ohne natürliche Liebe. Dieses Wort Storge heißt im Griechischen speziell Liebe von Eltern zu Kindern und Kindern zu den Eltern. In der Endzeit der Christenheit soll diese Abwesenheit der natürlichen Liebe ausbrechen. Jetzt wird ja bald die Unterschriftensammlung eingereicht, wo man erreichen möchte, wenigstens 12.000 Kinder in der Schweiz zu retten jährlich vor dem Abtreibungstod. Das ist eine ganz kleine Zahl, die wirkliche Zahl ist viel höher. Aber um die Leute nicht allzu verrückt zu machen, wer so absolut sagt, in Deutschland etwa 300.000, sagt man, pro Jahr, weltweit 50 Millionen jedes Jahr. So viel wie Tote im Zweiten Weltkrieg. Da ist etwas geschehen. Natürliche Liebe ist wirklich zerstört worden. Dieses Empfinden, dieses natürliche Empfinden von Liebe zur Leibesfrucht, also zu den Kindern, zu den kleinen Kindern. Unversöhnlich, Verleumder, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Ja, da war vor kurzem die Street Parade. Ich war auch dort, also nur in der Nähe. Ein paar christliche Schriften versucht, um die Leute zu bringen, Gespräche zu haben. Aber da sieht man wirklich, was das heißt. Wirklich keine Schranken, keine moralischen Schranken mehr. Das Vergnügen liebend, mehr als Gott. Gott ist überhaupt kein Faktor mehr. Also eine derartige Entartung auf moralischem Gebiet und irgendwie das Vergnügen in eine Art suchen, wo es gar nicht mehr Vergnügen machen kann. Nicht wahr? Die Epikuräer, die in Athen Paulus angegriffen haben, Apostelgeschichte 17, die waren ja dafür, dass man das Leben genießt. Und die haben gesagt, aber mit Schranken. Wenn man nämlich keine moralischen Schranken hat, dann kann man es gar nicht mehr genießen. Dann wird nämlich der Genuss zur Bitterkeit. Das haben die alten heidnischen Griechen noch gelehrt, wenigstens die Epikuräer. Aber da ist nicht mal mehr das. Und dann eben eine Form der Frömmigkeit, ihre Kraft verleugnen. Was noch zur Kirche gehört, massenweise. Eine Form, aber kein Inhalt. So soll es rauskommen in den letzten Tagen. Dann würde es eine massive Irrlehre, Verführung durch Irrlehre geben. War mal eine Familie am Tisch beim Bibellesen, dann hat es geläutet. Der Familienvater geht an die Türe und dann waren es Zeugen Jehovas und dann sagt er, ja, von Ihnen haben wir gerade gelesen. Wow. Ja, schauen Sie mal. Denn aus diesen sind, die sich in die Häuser schleichen und Weiblein gefangen nehmen, welche mit Sünden beladen von mancherlei Lüsten getrieben werden, die immer da lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Ja. Treibstacheln, eingeschlagene Nägel, die Worte der Weisen. Aber das beschränkt sich nicht nur auf das. Ich habe das nur jetzt einfach so illustriert. Dann haben wir Vers 8. Gleicherweise aber wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, also widerstehen auch diese der Wahrheit, also diese Menschen aus der Christenheit, Menschen verderbt in der Gesinnung, unbewährt hinsichtlich des Glaubens. Wer war denn Jannes und Jambres? Das waren die zwei Zauberer in Ägypten. In der jüdischen Literatur werden die Zauberer aus 2. Mose 7, Vers 11 mit Jannes und Jambres bezeichnet. Und was haben sie gemacht? Sie haben einfach die Wunder Gottes imitiert. Also in den letzten Tagen, Imitation der Wunder Gottes. Und Vers 13, böse Menschen aber und Gaukler. Goes heißt Gaukler oder auch Wundertäter. Also solche, die es können oder solche, die es nur, die nur so dergleichen tun. Beides bedeutet das Wort. Böse Menschen aber und Wundertäter werden im Bösen fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Also eine massive Verführung. Menschen werden verführt und verführen wieder andere. Und es geht wellenförmig voran, werden im Bösen fortschreiten. Diese Wundertäter. Dann, Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Also, um dieser Endzeit Verführung zu entgehen, bleibt nur die Ermahnung, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Und damit meint er, was du gelernt hast aus der Bibel. Und er betont nochmals, die ganze Schrift, die ganze Bibel ist von Gott inspiriert. Das ist die eine der wichtigsten Inspirationsstellen im Neuen Testament und ausgerechnet für die Endzeit. Im Zusammenhang mit der Endzeit wird das betont. Denn die Angriffe auf die Inspiration der Bibel, die hat es in der Kirchengeschichte noch nie so umfassend und massiv gegeben, wie seit dem letzten Jahrhundert und jetzt besonders im 20. Jahrhundert. Also es wird nochmal betont, bleibe! Wenn wir die Schrift, die Bibel nicht studieren und darin bleiben, dann haben wir keine Chance, diesen vielgesichtigen Strömungen zu entgehen. Dann Kapitel 4 betont auch, Vers 3, denn es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und zu den Fabeln sich hinwenden. Das ist nicht gemeint, dass La Fontaine plötzlich populär wird in der Endzeit. Nicht wahr? La Cigale ayant chanté tout l'été. Die Grille hat den ganzen Sommer gesungen und dann kam eben der Winter und die Not. Nein, mit Fabel ist nicht gemeint diese lustigen, schönen, lehrreichen Geschichten, sondern es ist das Wort Mythos. Das sind Gedankengebilde, religiöse Gedankengebilde, die aus der Philosophie herauskommen ohne Gott, ohne Bezug zur Schrift, zur Heiligen Schrift und zu dem Gott der Bibel. Das alles soll riesig populär, modern werden in der Endzeit. 2. Thessalonicher 2. Da haben wir schon davon gesprochen. Es wird gesprochen über das Kommen des Antichristen. Er wird genannt hier der Mensch der Sünde. Aber bevor der Antichrist kommt und dann die Wiederkunft Christi in Herrlichkeit, muss zuerst der weggehen, der jetzt noch aufhält. Das haben wir schon gehabt, der Heilige Geist. 2. Thessalonicher 2, Vers 6 und 7. Aber jetzt kommt noch ein Punkt dazu. 2 Vers 3. Lasst euch von niemandem auf irgendeine Weise verführen. Denn dieser Tag kommt nicht, nämlich der Tag der Wiederkunft Christi sichtbar. Es sei denn, dass zuerst der Abfall komme, und geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Also der Abfall muss in der Endzeit kommen. Der massive Abfall vom Christentum. Und das ist das Phänomen, das wir heute erleben in Europa und Nordafrika, Nordamerika. Noch nie ist das geschehen in der Geschichte der Kirche, dass Gebiete auf diese Art freiwillig entchristianisiert wurden. Ein absolut modernes Phänomen. Entchristianisierung. Und das wird hier umschrieben mit der Abfall. Sind bis dahin Fragen? Ja. Wir haben ja in Hosea 3 gelesen, dass Israel viele Tage ohne König und ohne Fürsten, also ohne Staat sein wird, und viele Tage ohne Opfer, aber nicht ewig. Also müssen die Opfer wieder kommen, aber die Opfer dürfen ja nur nach dem Gesetz dargebracht werden auf dem Tempelberg, beim Tempel. Also muss der Tempel in Jerusalem in der Endzeit wieder gebaut werden. Daraufhin wird ja massiv gearbeitet. Es gibt verschiedenste Tempelbewegungen in Israel. Und der Antichrist wird dann diesen Tempel entweihen. Also wir merken, wie das Puzzle wieder schön aufgeht, oder? Lange Zeit keine Opfer, aber ganz am Schluss, in der Zeit, wo der Abfall kommt, das Ende sowieso, da ist auch wieder ein Tempel in Jerusalem. Andere Fragen? Ja, ganz da hinten. Also die Frage ist, was der Abfall bedeutet, ja? Abfall, also ob das bedeutet irgendwie, dass man völlig vom Christentum wegkommt oder einfach, dass man nur noch äußerlich ohne Inhalt sich dazu zählt. Ja, natürlich. Also Abfall ist sehr weit gefasst. Es bedeutet einfach das Verlassen und Aufgeben der biblischen Wahrheit. Das kann also ganz, ganz verschieden aussehen. Die einen wenden sich völlig ab vom Christentum und für die anderen ist das nur noch eben eine äußere Formsache. Das haben wir gefunden. 2. Timotheus 3. Die eine Form der Frömmigkeit haben, aber deren Kraft verleugnen. Gut, dann gehen wir weiter. In 1. Petrus 4, Vers 17 sagt der Apostel Petrus, der Brief wurde wohl um etwa 63, 64 geschrieben. Die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange bei dem Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, wo will der Gottlose und Sünder erscheinen? Die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange bei dem Hause Gottes. Im Jahr 64 fand die erste große Christenverfolgung im Römischen Reich statt. Nero hatte es satt, diesen slumartigen Stadtteil von Rom mit anzusehen. Er wollte dort etwas Schönes aufbauen, dann hat er Rom angezündet. Also dieses Quartier. Aber das wäre natürlich nicht sehr vorteilhaft gewesen für seine Politik. Und so hat er gesagt, das waren die Christen. Diese schlimmen Leute da. Und dann brach diese massive erste Christenverfolgung aus. Die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange bei dem Hause Gottes. Und dann ist eine Welle um die andere gekommen, ungefähr unter 10 Kaisern sind wesentliche Christenverfolgungen gekommen, bis ins Jahr 312. Aber Petrus sagt, jetzt ist die Zeit gekommen, wo das anfängt. In dem Sinne ist es auch ein prophetischer Text, der zeigt, jetzt kommt Gericht über das Haus Gottes. Und ich habe gesagt, gerade in diesen Verfolgungszeiten wurde dann wieder deutlich, wer wirklich echt bekehrt war und wer nicht. Also die Bekenner haben dann massenweise den Göttern geopfert, damit sie nicht getötet werden. Jawohl. Nein, es geht, das Haus Gottes meint die Gemeinde hier, denn es wird ja deutlich gesagt, wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Wir, das ist das Haus Gottes. Und in Kapitel 2 sagt er ja, dass wir ein Haus sind aus lebendigen Steinen. Ja, das ist im gleichen Brief, Kapitel 2, Vers 4 und 5. Also, ein prophetischer Hinweis, jetzt fängt die Zeit der Verfolgung an. Und abertausende von Christen haben ihr Zeugnis treu bis in den Tod weitergegeben. Dann kommt der zweite Petrusbrief. Können ja alles nur ein bisschen andeutungsweise durchgehen. 2. Petrus 2. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, welche verderbliche Sekten neben einführen werden und den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat, und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um welcher Willen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Und so weiter. Durch das ganze Kapitel hindurch beschreibt er diese Irrlehrer, die kommen werden. Wie gesagt, der Petrusbrief wurde geschrieben etwa 66, 67, kurz vor seinem Martyrium. Und diese Irrlehrer sind tatsächlich gekommen. Massiv hat sich die Gnosis ausgeweitet. Und die Gnostiker, die sind so weit gegangen, die haben gesagt, das Körperliche ist schlecht. Das ist nur niedrig. Das Gute ist nur das Geistige. Es ist auch das Einzige, was irgendwie wichtig ist. Nun, was wir mit unserem Körper machen, das ist ganz gleich. Also der Körper, die Materie, da kann man damit machen, was man will. Alle Arten von Unmoral damit treiben. Wichtig ist einfach, dass wir auf geistlichem Gebiet uns emporarbeiten. Und die gleiche Lehre, die gewissermaßen das Körperliche verachtet, hat damit auch gefördert, dass eine scheußliche Unmoral ausgebreitet worden ist. Also das waren für sie keine Widersprüche. Das ging gerade zusammen. Die Betonung des Geistigen, Geistlichen und dann die Unmoral. Und Petrus führt also an, das Gericht Gottes wird über diese Menschen kommen, die massenweise Leute verführen und wieder in den ärgsten Dreck der Sünde hineinbringen. Er bringt ein Beispiel aus dem Alten Testament, um zu zeigen, Gott hat immer wieder eingegriffen. Das wird auch diesen schlimmen Leuten blühen. Und wenn wir dann zum Judasbrief kommen, da fällt auf, es lohnt sich einmal zu Hause den Judasbrief und 2. Petrus 2 und 3 nebeneinander zu lesen. Und man wird überrascht sein, wie viele Parallelen es da gibt. Ganz, ganz, ganz ähnlich werden die Dinge dargestellt. Aber es ist nicht das Gleiche. Im zweiten Petrusbrief haben wir gesehen, Petrus sagt, es werden falsche Lehrer zu euch kommen. So wie es früher falsche Propheten gegeben hat. Und im Judasbrief sagt er, sie sind da. Sie sind gekommen. Also der Judasbrief, das ist also Judas, der Halbbruder des Herrn Jesus. Und Bruder von Jakobus, der ja in Jerusalem eine ganz wichtige Ältestenfunktion gehabt hatte. Dieser Judas schreibt nun, wie diese Dinge genau in die Kirche hineingekommen sind. Also der Judasbrief war nach 66, 67 geschrieben und zeigt schon in Gegenwartsform, wie sie gekommen sind. Ich lese Judas, Vers 3. Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen, die schon vorlängst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter, wie in 2. Petrus 2, und Herrn Jesus Christus verleugnen. Und so weiter. Also er sagt, sie sind hineingekommen. Hinein haben sich nebenein geschlichen. Man kann übrigens davon ausgehen, dass Judas den 2. Petrusbrief gekannt hat. Also interessant, wie innerhalb des Neuen Testamentes wird schon zitiert und Bezug genommen. Paulus im 1. Timotheusbrief zitiert schon das Lukas-Evangelium. Und Petrus zitiert schon die Paulusbriefe, 2. Petrus 3 im Schluss. Und Judas zitiert schon den Petrusbrief. Ja? Und zeigt, wie sich das nun einige Zeit nach dem Brief schon erfüllt hat. Und er sagt von diesen Irrlehrern ganz interessante Dinge. Also während Petrus noch spricht in der Zukunftsform, spricht Petrus schon in der Judas schon in der Gegenwartsform. Ungläubige haben sich eingeschlichen und das sind Leute, die sind den Weg Kains gegangen. Ich lese Vers 11. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für Lohn dem Irrtum Balaams überliefert. Und in dem Widerspruch Koras sind sie umgekommen. Der Weg Kains, das war der Weg weg von Gott. 1. Mose 4. Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn. Seinen eigenen Weg gegangen. Und dann der Irrtum Bileams, was war der Irrtum? Bileam dachte, er könne das Volk Gottes verfluchen. Das war ein Irrtum. Ein schwerer Irrtum. Aber warum hatte er den Irrtum? Weil er so gern Geld hatte. Christentum und Geld. Werden Kuverts ausgeteilt, jeder kann Geld reingeben, und dann beginnt die Predigt. So wird das gemacht. Und dann kann man auch noch Gebetsanliegen auf die Kuverts schreiben, für die wird dann gebetet, aber hinten durch werden dann die Kuverts, wird das, die Streu von dem Weizen getrennt, gehen dann in den Papierkorb und so weiter. Für Geld. In Geldliebe lehren. Das ist der Irrtum Balaams. Und dann der Widerspruch Koras, das ist die Korah und seine Rotte, die hatte sich aufgelehnt gegen Mose und gegen Aaron, den Priester Gottes und den Gesetzgeber Gottes. Das ist die Auflehnung gegen die Autorität der Bibel und andererseits gegen die Autorität des Herrn Jesus, der das Opfer auf Golgatha vollbracht hat. Also das hat begonnen, dieser Irrtum damals, aber hat sich fortgesetzt bis heute. In der Bibelkritik, was wird gemacht? Die Autorität der Bibel wird geleugnet. Die Bibel ist ein fehlerhaftes Buch. Und das Opfer Christi wird auch geleugnet. Die Bedeutung des Opfertodes Christi. Übrigens, der Vers hier ist genau das Gegenteil von Johannes 14, Vers 6. Der Weg Kains, weg von Gott. Der Irrtum Bileams. Und dann Korah, der umgekommen ist. Johannes 14, ich bin der Weg zum Vater, ja? Nicht weg von Gott. Ich bin der Weg, die Wahrheit, hier der Irrtum Balaams, und das Leben, hier Korah umgekommen. Exakt der Gegensatz zu Johannes 14, Vers 7. Und dann am Schluss des Judasbriefes geht Judas ein auf die Endzeit. Ihr aber, Geliebte, gedenkt an die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvor gesprochenen Worte. Ja, zum Beispiel an den zweiten Petrusbrief. Ja, in der Bezug auf die Apostel. Dass sie euch sagten, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden. Das steht genau in 2. Petrus 3. Merkt man, wie er Petrus zitiert. Die nach ihren Lüsten, nach ihren eigenen Lüsten der Gottlosigkeit wandeln. Diese sind es, die sich absondern. Natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Jetzt spricht er von der Endzeit, wo Menschen unter den Christen Spaltungen brutal durchführen. In der Endzeit haben wir zwei Tendenzen. Einerseits Zusammenführung um jeden Preis, das ist Ökumene. Das ist hier nicht gemeint. Und dann haben wir Spaltung um jeden Preis. Und das ist hier gemeint. Es gibt die beiden entgegengesetzten Entwicklungen in der Endzeit. Das Zusammenführen, was nicht zusammengehört, und das zu trennen, was zusammengehört. Dramatisch. Sie provozieren Spaltungen in der Endzeit, aber dann heißt es weiter, Vers 20, ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben, betend im Heiligen Geist, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes, erwartend die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Also ganz konkrete Befehle, wie sich Gläubige in diesen Situationen in der Endzeit verhalten sollen. Und warten auf die Barmherzigkeit bei der Wiederkunft Christi. Also ihn erwarten. Nicht frustriert werden, denn der Brief endet, nachdem all dieses Schauerliche beschrieben ist, mit Frohlocken. Vers 24. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos darzustellen vermag, mit Frohlocken, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Herrlich. Er macht also eine Übersicht über die schauerlichen Entwicklungen in der Christenheit vom Anfang an bis in die Endzeit und endet nicht in der Frustration, sondern im Frohlocken und im Aufblick auf den alleinigen Gott. Ja, sind Fragen bis hierher? Ja? Nochmals. Wer verursacht die Spaltungen um jeden Preis? Gut, hier werden einfach diese Kräfte in der Christenheit beschrieben, die ganz verschiedene zerstörerische Werke tun. Und hier werden sie einfach beschrieben, diese sind es. Also aus dieser Gruppe, aus dieser riesigen Gruppe von Leuten, die Schaden bringen in der Christenheit, Da werden auch solche erwähnt, die eben solche Spaltungen bewirken, die sich absondern oder Parteiungen machen, kann man übersetzen. Also, er beschreibt sie nicht viel näher, einfach die den Geist nicht haben. Das sagt er noch. Weitere Fragen? Ja, sind alle müde. Ich auch. Aber wir wagen es noch, zu Offenbarung 2 und 3 zu gehen. Das wäre natürlich allein schon ein Thema für einen Bibelstudiennachmittag. Aber wie gesagt, das Ziel habe ich schon am Anfang definiert. Es geht darum, einfach anzureißen und anzuregen. Hier werden 7 Sendschreiben präsentiert und dann ab Kapitel 4 wird die Zeit der Gerichte nach der Entrückung beschrieben. Und das gibt schon Anlass zur Überlegung, finden wir in diesen Briefen, die sich an 7 Gemeinden am Ende des ersten Jahrhunderts in Asien richten, findet sich da nicht noch eine Prophetie über die Zukunft? Und tatsächlich, wir können die Kirchengeschichte einteilen nach Perioden, die genau schön in der Reihenfolge den 7 Sendschreiben entsprechen. Es geht also wunderbar auf. Obwohl es ja eigentlich 5039 Möglichkeiten gäbe, die Sendschreiben anders anzuordnen, und das wäre dann falsch. Aber die 5040. Möglichkeit ist hier gegeben und die stimmt genau mit dem Verlauf der Kirchengeschichte. Man rechnet das 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7. Das sind die Kombinationen von 7 Briefen oder 7 Stühle nebeneinander mit Hans, Fritz und so weiter, wie man die anders anordnen kann. Gut, das erste Sendschreiben an Ephesus, da sagt der Herr Jesus, du hast deine erste Liebe verlassen. Aber er lobt vieles Gutes, das da getan wird in Ephesus in der Gemeinde. Aber er sagt, ihr habt diese erste, tiefste Liebe zu mir aufgegeben. Und das beschreibt den Zustand vieler Gemeinden damals, einige Jahrzehnte nach Pfingsten. Und es ist so, eine Erweckungsbewegung, die dauert kaum mehr als 20, 30 Jahre. Und dann ist es wieder unten. Also wer meint, eine Erweckungsbewegung dauert 150 Jahre und noch mehr, das ist nicht so. Es geht wieder runter. Und so kam das sehr früh in der Christenheit, diese brennende Liebe zu dem Herrn Jesus ging verloren. Aber dann haben wir das zweite Sendschreiben an Smyrna. Und dort spricht der Herr Jesus davon, dass sie verfolgt werden. Und dass sie sogar das Martyrium erleiden müssen. Und ich habe erklärt, vom Jahr 64 an bis 312, da gab es ungefähr 10, ein bisschen mehr, Wellen von Christenverfolgungen. Und da wurde immer wieder echter Glaube von unechtem Glauben geschieden. Das Gericht beginne am Haus Gottes, das haben wir schon gesehen. Also da haben wir in Smyrna die verfolgte Gemeinde bis 312 nach Christus. Dann kommt Pergamus. Das entspricht genau der Kirche seit der konstantinischen Wende. Ab 312 war es fertig mit der Christenverfolgung. Und dann wurde das Christentum bevorzugt und es wurde sogar schließlich zur Staatsreligion des Römischen Reiches. Das war der Trick Nummer 77. um das Christentum von innen heraus zu schwächen. Aber was finden wir hier in Pergamos? Der Herr Jesus lobt sie. Er sagt in Vers 13, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Auch in den Tagen, in welchen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Er sagt, ich lobe euch. Das Schlechte kommt nachher. Ihr haltet fest an meinem Namen und habt dafür gekämpft. Und das war genau die Zeit ab der konstantinischen Wende. Da kamen die großen, man sagt das, christologischen Kämpfe. Die Christen waren überschwemmt von Irrlehren. Die einen sagten, Christus ist gar kein richtiger Mensch geworden. Hat nur einen Scheinleib angenommen. Haben wir schon gesehen. Die anderen sagten, Christus hatte keinen menschlichen Geist, sondern der Logos war der Geist und da ist einfach so ein Mensch darum herum gemacht. Andere haben gesagt, Christus ist ein Geschöpf, das erste Geschöpf Gottes. Andere haben gesagt, Christus war nur so ein gotttragender Mensch. Und andere haben gesagt, die menschliche Natur von Christus ist durch seine göttliche Natur aufgesogen worden. Und man könnte fortfahren, also in allen Variationen. Man würde sagen, das ist alles Spitzfindigkeiten. Aber das waren alles Irrlehren, die wirklich auf das Herz des Evangeliums abgezielt hatten. Wirklich die Person Christi im Zentrum anzugreifen. Aber das gab in dieser Zeit massive Diskussionen. Und Konzile, da wurde darüber beraten, was ist die richtige biblische Lehre? Wer ist Jesus Christus? Wie steht es um seine Gottheit, um seine Menschheit und so weiter? Und das Erstaunliche, obwohl ja die Kirche damals schon durch so viel Falsches durchsetzt war, ist, dass die reine Lehre weitgehend sich durchsetzen konnte. Das ist unglaublich. Eine Person, die man sich ganz besonders merken kann, das ist Athanasius aus Alexandria. Der hat wirklich mit einem Eifer sondergleichen sich eingesetzt, dass die arianische Lehre eine Irrlehre ist, die besagt, Christus sei nur ein Geschöpf. Hat also sich für die Gottheit Christi eingesetzt, hat mit der Bibel bewiesen, er ist wahrer Gott und so weiter. Erinnert sehr schön an diesen Antipas, mein treuer Zeuge. Und es ist wirklich ein Wunder, dass in all diesen Kämpfen schließlich die wahre Lehre über die Gottheit und Menschheit Christi, dass die sich durchgesetzt hat. Wenn das schiefgegangen wäre, dann wären wir heute alle verseucht mit der Lehre der Zeugen Jehovas. Die sagen ja, genau die Lehre der Arianisten, Christus ist das erste Geschöpf von Gott. Also unglaublich. Und vielleicht noch ein Punkt. Im 4. Jahrhundert gab es ja einen Gotenmissionar, Wulfila. Der hat die Bibel ins Gotische übersetzt. Aber das war ein Arianer. Und durch die Wulfila-Bibel wurden in der kürzester Zeit ganz viele Germanenstämme christianisiert. Und die waren alle Arianer. Also die alten germanischen Vorfahren, die christianisiert wurden, in Massen damals, die haben die Lehre übernommen, Christus ist ein Geschöpf. Das muss ich mal vorstellen. Und Gott hat die Kirchengeschichte so geführt, dass die germanischen Stämme schlussendlich von dieser Lehre befreit worden sind. Wieder. Indem sich eben die Lehre von Athanasius durchsetzen konnte in der Christenheit. Und der Herr sagt zu Pergamos, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Kirche und Staat wurden miteinander verbunden zu einer Kohabitation, ein Zusammenleben, ja? Der Thron des Satans und die Christen wohnen da, als wären sie da zu Hause. Aber du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Aber dann sagt der Herr, aber ich habe etwas Kurzes, etwas, was man in kurzen Worten sagen kann, wider dich. Dass du solche dort hast, welche die Lehre Balaams festhalten, der den Balak lehrte, ein Ärgernis vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Okkultismus, Götzendienst. Und die Kirche war in der gleichen Zeit vollkommen durchsetzt mit Marienkult, Heiligenverehrung, Heiligenanrufung und. All dieser Götzendienst war schon da. Gleichzeitig mit diesem Kämpfen für die wahre Lehre der Person des Herrn Jesus, der Okkultismus drin. Das ist genau, was Pergamus uns zeigt. Dann kommt Thyatira und da haben wir die Ausbildung des Papsttums. Der Herr wirft dieser Gemeinde vor, Vers 20, ich habe wider dich, dass du das Weib Jezabel duldest, welche sich eine Prophetin nennt und sie lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Da hat sich eine Frau die Führung der Gemeinde angemaßt. Das ist nach neutestamentlicher Lehre nicht möglich. Eine Frau führt nicht die Gemeinde. Und sie lehrt mit Autorität. Ist nach 1. Timotheus 2 auch nicht erlaubt. Also jemand maßt sich die Autorität über die Gemeinde an, die ihr nicht zusteht. Und das haben wir genau im Papsttum. Da ist ein Mensch, der sich die Autorität über die Kirche anmaßt, die ihm nicht zusteht. Und das Papsttum hat die Kirche verführt zu Götzendienst noch und noch. Und diese Macht wurde immer stärker, bis sie den Höhepunkt erreicht hat im Hochmittelalter. Mit den Kreuzzügen und so weiter. Das Weib Jezabel, was hat sie gemacht? Die hat die wahren Propheten bis aufs Blut verfolgt, im Alten Testament. Also da haben wir sehr deutlich den Katholizismus, der begonnen hat mit dem ersten Papst 450 nach Christus. Hat das schon begonnen. Dann haben wir Sardes. Und der Herr sagt dieser Gemeinde, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist in Wirklichkeit bist du tot. Du musst jetzt umkehren. Und der Herr sagt, gedenke nun, steht ja auf dem Blatt, zitiert, gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast und tue Buße. Die Reformation brach aus, ungefähr 1517, aber nachher ging das schnell runter und wurde ein menschliches Werk mit Religionskriegen und so weiter. Und der Herr sagt, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Gedenke daran, was du damals gehört hast und kehre um. Was hat man in der Reformation gehört? Allein durch Glauben, allein die Schrift, allein durch Gnade. Aber die protestantische Kirche hat das weitgehend alles aufgegeben. Und der Herr sagt, tue Buße. Gedenke daran, was du damals gehört hast. Und dann kommt Philadelphia. Das ist die Idealgemeinde in Offenbarung 2 und 3. Und Philadelphia heißt Bruderliebe. Und der Herr sagt, ich habe eine geöffnete Tür gegeben, die niemand schließen kann. Und er betont, dass sie sein Wort festhalten und an seinem Namen festhalten. Und das entspricht sehr schön den Erweckungsbewegungen, ich schreibe das bewusst in Mehrzahl, im 18. und 19. Jahrhundert, wo viele Christen wieder erwacht sind und wieder neu erkannt haben, was ist eigentlich Gemeinde Gottes, was ist eigentlich Bruderliebe und was ist eigentlich der Wert der Bibel und was ist die Größe und Herrlichkeit der Person des Herrn Jesus. Das ist wirklich eine Fundgrube, was in dieser Zeit ans Licht gebracht wurde in dieser Hinsicht. und wichtig. Der Herr sagt, ich habe eine offene Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Ich habe erklärt, ein bisschen früher, dass ab 1800 die Weltmission ein Ausmaß angenommen hat, wie das vorher nie der Fall war. Und da hat der Herr diese Tür aufgetan und hat gesagt, die wird niemand mehr schließen können. Sie ist offen geblieben bis heute. Und dann haben wir Laodicea, die letzte Gemeinde. Die ist natürlich nicht die katholische Kirche Thyatira, ist auch nicht Pergamus, die alte Kirche, die das Papsttum nicht hat, wie die griechisch-orthodoxe Kirche und die koptische Kirche in Ägypten und so weiter. Sie ist auch nicht, Laodicea ist auch nicht der Protestantismus von Sardes. Was bleibt's? Es ist der Auswuchs aus der Erweckungsbewegung Philadelphia. Also, was nicht in diesem Zustand von Philadelphia und der Bruderliebe bleibt, das wird zu Laodicea. Dann hat man den Eindruck in Laodicea, man sei sehr reich. Sehr reich. Und der Herr sagt, dabei bist du blind. Jämmerlich. Du hast überhaupt keinen Blick für deinen eigenen Zustand. Und er sagt, du bist weder kalt noch warm. Wärest du doch kalt oder warm, aber so abscheulich lauwarm. Ich werde dich bald ausspeien. Man muss wissen, es gab in der Nähe von Laodicea Quellen. In Laodicea gab es keine Quellen. Wasser ist wichtig für eine Stadt. So hat man von einer heißen Quelle das Wasser nach Laodicea gebracht und auch von einer kalten Quelle das Wasser nach Laodicea. Aber auf dem langen Weg durch die Wasserleitung, durch den Aquädukt, wurde das kalte Wasser warm. Und das schön heiße Wasser wurde abgekühlt warm. Scheußlich warm. Also in Laodicea, da wäre es wahrscheinlich nicht sehr angenehm gewesen, Wasser zu trinken. Nicht wahr, wenn man so direkt heißes Wasser bekommt ins Haus nach Laodicea, toll, das ist nützlich. Kann man heiß sich waschen und Haare waschen, anstatt mit kaltem Wasser duschen und so weiter. Oder man kann sich erfrischen mit kaltem Wasser. Beides ist positiv. Warm oder kalt ist positiv. Aber lau, weder nützlich noch eine Erfrischung. So richtig bläh. Philadelphia ist gekennzeichnet durch Bruderliebe. Wenn die Bruderliebe aufgegeben wird und all die weiteren Dinge, dann wird man Laodicea. Philadelphia hat eine offene Türe und Laodicea hat eine geschlossene Türe. Das ist interessant. Der Herr sagt nämlich in Vers 20, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Der Herr ist draußen und sie merken es nicht. Stell dir vor, du bist in deiner Gemeinde, der Herr ist draußen und du merkst es nicht. Unglaublich. Laodicea. Und dann kommt das Endgericht. Es geht nicht weiter. Es ist fertig da. Ja, und es ist auch fertig, 17.30 Uhr. Offenbarung 17 und 18 beschreibt die Hure Babylon. Ich habe gesagt, hier auf dem Blatt, das ist der Gegensatz zur wahren Kirche. Warum? Die wahre Kirche, die Gemeinde, wird bezeichnet in der Offenbarung, ich habe die Stellen da aufgeschrieben, als die Frau des Lammes, das neue Jerusalem, eine Frau und eine Stadt. Die Hure Babylon ist eine Frau und eine Stadt. Also, ist klar der Gegensatz. Die wahre Kirche, die falsche Kirche. Eine treue Braut, eine Hure. Und eine Stadt, die Stadt Gottes, Jerusalem, und die Stadt der Götzen, Babylon. Und von dieser Stadt wird es gesagt, von diesem symbolischen Babylon, wo sie steht. 17,9. Sie sitzt auf 7 Hügeln. Es gibt eine Stadt in der Antike, die wurde genannt Septem Collis, die 7 Hügelstadt, das war Rom. 17, Vers 18 erklärt, diese Frau ist die große Stadt, die das Königtum hat über die Könige der Erde. Ja, das war damals Rom. Das Kaisertum war über alle Unterkönige des Römischen Reiches. Also, wir können das hier sehr genau lokalisieren, diese Gegenkirche. Dann ist sie gekennzeichnet durch Prunk, Kapitel 17, Vers 4. Und zwar Purpur, Scharlach, Gold, Edelsteine und Perlen. Ich war mal in einer Schatzkammer des Vatikans. Und was ist mir aufgefallen? Einige Farben und einige Gegenstände. Purpur, Scharlach, Gold, Edelsteine und Perlen. Das habe ich dort gesehen. Das sind die typischen Dinge. Und sie wird genannt, es wird von ihr gesagt, sie ist betrunken vom Blut der Heiligen. 17 Vers 6. Und im Laufe der Kirchengeschichte sind Abertausende bis aufs Blut verfolgt worden von Rom. Allein in den Waldenser-Verfolgungen 500.000. Das war aber nur eine Szene aus der Geschichte. Betrunken vom Blut der Erlösten. Und dann gekennzeichnet von Götzendienst. Sie hat nämlich einen Becher, 17 Vers 4 und 5, voll Gräuel. Gräuel bedeutet in der Bibel oft Götzendienst. Ein Becher in Verbindung mit Götzendienst. Interessant, nicht? Ein Becher spielt auch eine große Rolle. Und zwar in Verbindung mit magischem Götzendienst. Wo dann noch ein Brot angebetet wird. Ja, angebetet. Die Hostie wird angebetet. Ich sage, das ist Christus. Das ist Christus. Götzendienst. Ein Stückchen Brot wird angebetet. Und dann heißt es in Kapitel 17, Vers 2, dass die Erde durch sie verführt wird. Also die Kirchengeschichte hat gezeigt, wie groß diese Machtwirkung von Rom ausgegangen ist. Und die Welt massiv verführt hat. Dann wird auch betont, sie hat politische Macht über die Könige der Erde. 17, Vers 18. Ist alles so gekommen. Und Kapitel 18 zeigt uns, es ist eine Wirtschaftsmacht sondergleichen. Und da gehören nicht nur große Teile der Fiat-Werke dazu, sondern ein bisschen mehr. Aber in Kapitel 18, Vers 4 kommt Gottes Aufruf an sein Volk. Und es heißt dort, und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, auf dass ihr nicht ihren Sünden mitteilhaftig werdet und auf dass ihr nicht empfanget von ihren Plagen. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Gott ruft sein Volk aus Babylon. Er sieht sein Volk in Babylon, die wahren Erlösten, die große Schar der Erlösten in Babylon. Er ruft sie heraus, kommt heraus. Und Abertausende in der Kirchengeschichte ab der Reformation haben diesem Ruf Folge geleistet. Ja, also sind noch Fragen bis hierher? Jawohl. Ja, ist unglaublich. Die Bibel sagt hier noch auf den letzten Seiten der Bibel, geht aus ihr hinaus, dass ihr, auf dass ihr nicht mitteilhaftig werdet an ihren Sünden. Mitgegangen, mitgefangen. Das ist unglaublich. Das hat schon seinen Grund, warum das so ganz am Schluss der Bibel noch steht. Für die Endzeit. Gut, aber positiv möchte ich jetzt abschließen. Aber 6 Minuten überzogen und jetzt noch 2 Minuten dazu und dann sind wir fertig. Es gibt 3 schöne Schiffsreisen in der Bibel, die uns auch die Kirchengeschichte, wie man sagt, allegorisch darstellen. Matthäus 14. Die Jünger sind auf dem See Genezareth. Ein schrecklicher Sturm. Sie haben Angst. Und plötzlich kommt der Herr Jesus auf dem Wasser und bringt sie ans Ziel. So war das eine Sturmreise 2000 Jahre. Am Ende kommt der Herr Jesus und sagt, ich bin's. Und führt uns ans Ziel. Er war auf dem Berg vorher, hat gebetet und dann kommt er. Der Herr Jesus ist im Himmel, er betet für uns, wir im Sturm, aber dann kommt er und bringt uns ans Ziel. Zweite Geschichte, Matthäus 8. Die Jünger sind auf dem See Genezareth, Sturm, der Herr ist dabei, er schläft aber. Und sie wecken ihn, warum schläfst du? Es ist so, einerseits ist der Herr Jesus weg, er ist als Mensch im Himmel. Und er wird dann wiederkommen. Aber andererseits ist der Herr Jesus der allgegenwärtige Gott. Und darum hat er gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Bis zur Vollendung des Zeitalters. Matthäus 28 am Schluss. Und es kommt uns manchmal vor in den Stürmen, als würde der Herr schlafen. Und haben dann das Gefühl, er hätte die Sache nicht mehr in der Hand. Ja, so sieht's aus. Aber der Herr hat alles in der Hand und er kann den Sturm stillen. Und dann haben wir ganz am Schluss der Apostelgeschichte, das einzige Kirchengeschichtsbuch der Bibel. Apostelgeschichte beschreibt 3 Jahrzehnte Christentum. Von 32 bis 62. Fertig. Aber ganz am Schluss kommt diese Schiffsreise. Paulus macht eine spannende, schreckliche, dramatische Reise in Richtung Rom. Und es kommt zu einem Schiffsbruch. Aber alle auf dem Schiff werden am Schluss gerettet. In das himmlische Melite. Können wir jetzt übertragen. Das ist also die ganze Kirchengeschichte kann man übrigens sehr detailliert dort drin sehen. 7 Abschnitte kann man mit den 7 Sendschreiben in Parallele setzen. Das wäre ein Thema wieder für sich. Aber man muss ja auch ein bisschen Hausaufgaben haben. Und gewaltig am Schluss, das Schiff fährt auf einen Felsen, ein Teil bleibt zusammen und der andere Teil wird völlig zerschellt von den Wellen. Und dann muss man teils auf Brettern und die schwimmen können, so kommt man ans Land. Aber es gibt Rettung am Schluss. Und so in der Endzeit haben wir genau diese beiden Teile, einen ganz kompakten Teil, Ökumene, und ein Teil, wo alles in 1000 Stücklein zerrissen wird. Trennung, 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 Trennung. Ja? Genau diese beiden Tendenzen der Endzeit. Aber nachher glücklich, alles kommt gerettet. Alles, was Leben hat, gerettet. Ins himmlische Melite. So, ein Schlusslied. Wer schlägt eins vor? Und dann sollen doch vielleicht ganz kurz einige noch mit uns beten.